Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus Prediger Kapitel 7, die Verse 6, 9, 10, 13 und 14. Sei nicht schnell, dich zu ärgern, denn Ärger ruht im Herzen des Toren. Sprich nicht, wie kommt's, dass die früheren Tage besser waren als diese, denn du fragst das nicht in Weisheit. Sieh an die Werke Gottes, denn wer kann das gerade machen, was er krümmt? Am guten Tage sei guter Dinge und am bösen Tag bedenke, diesen hat Gott geschaffen wie jenen, damit der Mensch nicht wissen soll, was künftig ist. Wir haben uns zuletzt in Vers 13 ein wenig mit der Souveränität Gottes befasst und mit der in der Bibel klar bezeugten Spannung zwischen der Souveränität Gottes und der Verantwortung des Menschen. Spurgeon nannte die beiden Seiten Freunde. Wir wollen uns heute dem 14. Vers zuwenden. Am guten Tage sei guter Dinge und am bösen Tag bedenke, diesen hat Gott geschaffen wie jenen, damit der Mensch nicht wissen soll, was künftig ist. Wir haben bereits bei der Betrachtung der vorausgegangenen Verse betont, dass unser himmlischer Vater es immer gut mit uns meint, wenn er notvolle Zeiten in sein Lebensprogramm für uns einbezieht. Er handelt dabei wie ein Arzt, der uns bittere Medizin verschreibt, die aber sehr wohl heilsam ist. Und davon werden wir auch in diesem Vers noch etwas hören. Doch zunächst werden wir dazu aufgefordert, an guten Tagen guter Dinge zu sein. Am guten Tage sei guter Dinge, so heißt es hier. Und das ist eine überraschende Ermutigung, wenn wir bedenken, dass der Prediger Salomo seine Ausführungen beginnt mit den Worten: Es ist alles ganz eitel, es ist alles ganz eitel. Wörtlich Eitelkeit der Eitelkeiten, Eitelkeit der Eitelkeiten. Es handelt sich hier um einen Superlativ. Also totale Eitelkeit, das heißt, es ist alles vergänglich, es ist alles sinnlos, es ist alles vergeblich und zwecklos. Ein Haschen nach Wind, so sagt Salomo an anderer Stelle. Das heißt also, alles Tun und Lassen des Menschen ist doch letztlich ein vergebliches Bemühen, als wolle man den Wind einfangen. Und diese Erkenntnis zieht sich durch das gesamte Predigerbüchlein hindurch. Alles ist eitel, total vergeblich und vergänglich. Zu diesem Ergebnis kam Salomo offensichtlich angesichts all der Widersprüchlichkeit und Rätselhaftigkeit der Geschehnisse, wie man sie unter der Sonne, so nennt er das, unter der Sonne beobachten kann, und zwar mit den Wahrnehmungsmöglichkeiten, die dem Menschen von Natur aus gegeben sind. Dennoch wird er nicht zum Kopfhänger, er wird nicht zum Miesmacher, zum Skeptiker oder gar zum Zyniker, er wird nicht zu einem totalen Pessimisten, der dem Leben nichts Gutes mehr abgewinnen kann. Und manche haben die Worte Salomos dahingehend missverstanden und haben ihre frustrierte Lebenshaltung, falls man überhaupt hier vom Leben sprechen kann, darin bestätigt gesehen. Das ist ein großer Irrtum. Salomo sieht die Dinge zwar in unbestechlicher Weise so, wie sie sind, wie sie sich unseren Sinnen darstellen, doch er ist weit davon entfernt. dadurch ein Lebensverneiner zu werden. Wir fragen uns, was hält ihn denn davon ab? Das wäre doch eigentlich vernünftig, das wäre doch folgerichtig, zu einem Lebensverneiner zu werden, angesichts der Tatsache, dass alles, was man so beobachtet an Geschehnissen in dieser Welt, letztlich der Vergänglichkeit, der Sinnlosigkeit unterworfen ist. Was hält Salomo davon ab, diesen Schritt hineinzutun in eine völlige Verneinung dieses Lebens? Nun, es ist seine Gottesfurcht. Fürchte du Gott, so heißt es, nicht nur an einer Stelle hier in diesem Büchlein. Und von daher ist klar, zwar sieht er keinen letzten Sinn in den Geschehnissen in dieser Welt, was für ihn aber nicht bedeutet, dass es diesen Sinn nicht gibt. Nur kann dieser Sinn trotz aller Anstrengungen seines Verstandes, eines intensiven Nachdenkens über dieses Thema und einer intensiven Sinnsuche in Liebe und Ehre und Glück nicht gefunden werden. Die Gottesfurcht ist es, die ihn leitet, nicht nur einverstanden zu sein mit den bösen Tagen, sondern die guten Tage, davon ist ja hier die Rede, in Vers 14, die guten Tage dankbar aus Gottes Hand zu nehmen und die guten Tage zu genießen. Am guten Tage sei guter Dinge. Auch das gehört zur Weisheit als Frucht der Gottesfurcht. Bei allen Widerwärtigkeiten in diesem Leben und allen schrecklichen Ereignissen, mit denen wir es zu tun haben, zu allen Zeiten ist das der Fall gewesen, aber man hat so den Eindruck vermehrt, gerade auch in unseren Tagen, da gibt es doch noch viel Schönes, viel Angenehmes und Wohltuendes, woran wir uns erfreuen dürfen. Das ist es, was Salomo hier uns ans Herz legt, am guten Tage, es gibt gute Tage, ja, an guten Tagen sei guter Dinge. Es gibt doch noch manches, über das wir uns freuen können in dieser dunklen, finsteren Zeit. Was Gott zu unserem irdischen Wohl geschaffen hat, das ist, so schreibt Paulus an Timotheus, das ist gut. Und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Es ist also eine schlimme Verirrung, wenn Menschen sich von allem Schönen in dieser Welt, von allem Angenehmen abwenden, wie es sich im sogenannten Klosterleben vollzieht, und meint, Gott damit einen Gefallen zu tun. Es ist eine schlimme Verirrung. In Wirklichkeit verachtet man damit die guten Gaben Gottes. Luther hat diesen Irrtum mit starken Worten gegeißelt. Er schreibt, deshalb ist es töricht und gottlos, dass sehr viele Prediger, das muss wohl damals der Fall gewesen sein, ob das heute noch in diesem Ausmaße so ist, ob man heute nicht zur anderen Seite vom Pferd fällt, ist eine andere Frage. Also, dass sehr viele Prediger ihre Angriffe richten gegen Ehre, gemeint ist wohl Ehrerbietung, irgendwelchen Autoritäten gegenüber, Ordnungen, Würde, Reichtum, Gold, gutes Ansehen, schöne Gestalt, Frauen, indem sie Gottes Schöpfung verdammen. Die Autorität der Obrigkeit ist göttliche Ordnung. Das Gold ist gut und der Reichtum wird von Gott gegeben. Ein Weib ist etwas Gutes und dem Manne zur Gehilfin gemacht. Denn Gott hat alles gemacht, dass es gut sei und den Menschen zu irgendeinem Nutzen dienlich ist. Ich denke, ein wichtiges, wegweisendes Wort aus dem Munde unseres Reformators. Das Problem, so Luther, liegt also nicht in der Kreatur, im Geschaffenen, in dem, was Gott geschaffen hat, sondern das Problem liegt im bösen Herzen des Menschen. Und so schreibt er weiterhin, das ist die Eitelkeit des menschlichen Herzens, dass es niemals mit den gegenwärtigen Gaben Gottes zufrieden ist, mit dem, was man also im Augenblick hat. Ja? Man ist damit nicht zufrieden. Das hat etwas zu tun mit unserem bösen Herzen, mit der Eitelkeit des menschlichen Herzens. Vielmehr dieselben, das, was man im Augenblick hat, gering hält und immer andere sucht, eine nach der anderen und nicht ruht, bis dass er das Gewünschte erlange. Und wenn er es erlangt hat, so verachtet er es und hält nach anderen Dingen Ausschau. Ja, so ist das menschliche Herz, ja, denke ich, wissen das aus eigener Erfahrung, dass man nicht mit dem zufrieden ist, für das dankbar ist, was man im Augenblick hat, sondern man hält schon wieder Ausschau nach dem Nächsten. Das ist unser Herz. Es liegt also das Problem nicht in dem, was Gott geschaffen hat, sondern es liegt darin, dass wir ein böses Herz haben von Natur aus, das sich nicht mit dem zufrieden gibt, was es im Augenblick eigentlich wertschätzen sollte, wofür es dankbar sein sollte. Was wir also brauchen, sind geöffnete Augen für die Schönheit der Dinge, für die Annehmlichkeit der Dinge, die uns in der Gegenwart umgeben, und einen dankbaren Sinn für ihre Wertschätzung. Wenn wir uns zu Hause einmal hinsetzen würden und darüber nachdenken dürfen, wie viele Dinge es gibt, die wir im Allgemeinen so als selbstverständlich hinnehmen, für die wir sehr, sehr dankbar sein dürfen. Ja? Wir haben wirklich die Fülle. Wir haben eine Wohnung. Wir haben Kleider. Der Kleiderschrank hängt manchmal voll von Kleidern. Ja? Wir haben zu essen und zu trinken. Wir haben Menschen, die uns zur Seite stehen und denen wir zur Seite stehen dürfen. Es gibt so vieles in der Natur, was schön ist, was angenehm ist, worüber wir uns freuen können. Wenn wir einmal darüber nachdenken, kämen wir gar nicht zu Ende, ja, mit der Aufzählung. Es gibt so viele Dinge in der Gegenwart, über die wir uns freuen können. Guter Dinge sein dürfen, wenn uns die Augen dafür geöffnet werden. Jemand hat sich einmal so geäußert: So gut hat Gott die Welt erschaffen, dass sie, wenn auch von Schuld und Tod gezeichnet, das können wir ja nicht leugnen, noch manche, wenn auch gedämpfte Schönheit bietet. So mächtig ist die erhaltende Geduld und Gnade Gottes, dass das Leben nicht einfach eine Nacht sein muss, da alle Katzen grau sind und da alle Leute graue Hüte tragen. Nein, nein, der liebende Gott hat den Menschenkindern die Freude gelassen. Es blüht noch manches Blümlein am Wegrand, es pfeift noch manches Vögelein im Garten und die Sonne hat nicht aufgehört zu scheinen. Hat er schön ausgedrückt, ne? Findet ihr auch, hm? Es ist eine wohltuende Sache, wenn man einem älteren Menschen begegnet. Wir sind ja alle schon, ein Teil von uns, älter. Man sagt ja nicht, ich bin alt. Ne? Bin schon älter geworden, ja. Es ist dann eine wohltuende Sache, wenn wir solchen Menschen begegnen, dessen eingeschränkte Lebensqualität ihn nicht davon abhält, die Dinge zu sehen, die er noch haben oder die er noch tun kann. Statt über das zu klagen, verdrießlich zu werden und zu murren, was einem nicht mehr gegeben ist. Dazu neigen wir ja. Wir schauen auf das, was wir nicht mehr können, was wir nicht mehr haben. Statt dankbar zu sein und darüber nachzudenken, wie viele Dinge es gibt, die wir noch haben und für die wir dankbar sein dürfen, auch die wir noch tun können. Aber es ist schön, wenn man das im Alter lernt, ja? Im Alter mehr und mehr lernt, die Dinge zu sehen, die positiv sind. Mit positivem Denken hat das nichts zu tun, sondern wie wir gerade schon gesagt haben, ist das eine Frucht wahrer Gottesfurcht. Es ist göttliche Weisheit. Und diesen Grundsatz können wir auch auf die Geschichte der Gemeinde Jesu im Allgemeinen anwenden. Es ist falsch zu meinen, dass die Gemeinde Jesu sich nur in Verfolgungszeiten geistlich gut entwickeln könnte. Das ist viel zu einseitig gedacht. Apostelgeschichte Kapitel 9, Vers 31 lehrt uns etwas anderes. Nach überstandener Verfolgungszeit durch Saulus heißt es dort, so hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien und baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Ja, in einer Zeit des Friedens, als die Verfolgung, die geschehen war, speziell auch durch Saulus, vorbei gewesen ist. Man sehnte sich nicht nach einer neuen Verfolgung. Man sehnte sich nicht nach neuer Trübsal, sondern man war dankbar dafür, dass man jetzt Ruhe hatte. Und in dieser Ruhe, in diesem Frieden, den Gott ihnen schenkte, sich auferbauen konnte, Gott dienen konnte, in der Furcht Gottes leben konnte, ja sogar vermehrt wurde unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Doch wunderbar, ja? Wir brauchen uns also nicht nach schlechten Zeiten zu sehnen, damit die Gemeinde Jesu endlich aus ihrem Tiefschlaf aufwacht. Das sollte eigentlich in unserer Zeit ganz besonders geschehen, ja, dass wir aufwachen, dass wir aufmerken. Ein typisches Zeichen der letzten Zeit vor dem Wiederkommen Jesu ist, dass die Menschen es nicht achten, was da geschieht. Die bringen das nicht mit Gott in Verbindung. Die fragen sich auch nicht, was geht uns das persönlich an, was in dieser Welt geschieht. Es heißt aufzuwachen, aber das dürfen wir doch auch in guten Zeiten erleben und erfahren. Ein Nehemia beispielsweise, dem ging es ausgezeichnet am Hof des persischen Königs. Der hatte alles, was er brauchte, aber sein Herz schlug für Jerusalem. Man kann reich sein und dann das Herz schlägt ganz für den Herrn Jesus Christus, durch seine Gnade gewirkt. Also, es muss einem nicht immer erst schlecht gehen, bevor man aufwacht. Wenn es sein soll, dann wird auch das Leiden wieder Einzug halten müssen. Wenn es sein soll, so sagt Petrus, kommt die Trübsal. Wir brauchen uns danach nicht auszustrecken. In guten Zeiten dürfen wir Lobgesänge anstimmen, wie Jakobus es schreibt. Und diese guten Zeiten sind uns von Gott verordnet. Wollen wir doch auch mal so sehen, ja? Wenn wir vom Verordnen sprechen, von Seiten Gottes, dann denken wir meistens an die schlechten Zeiten, an die bösen Tage, aber es gibt auch gute Tage, die Gott uns verordnet hat. Er will, dass wir uns darüber freuen und dankbar sind und Lobgesänge anstimmen in solch einer Zeit, in solchen guten Tagen. Gott hat sie geschaffen, diese guten Tage. Und darum dürfen wir guter Dinge sein. Darum, weil Gott sie geschaffen hat. Weil Gott will, dass wir uns darüber freuen. Darum dürfen wir uns und sollen wir uns auch darüber freuen. Es hat alles seinen Ursprung in Gott. Doch müssen wir sagen jetzt, wenn wir einen Schritt weitergehen, kaum haben wir den dunklen Tagen den Rücken zugekehrt und haben uns den guten Tagen zugewandt, erscheint schon wieder eine dunkle Wolke am Himmel. Und zwar in dem Hinweis auf eine mögliche zukünftige Not. Auf eine mögliche zukünftige Not. Und wir fragen uns, kann man sich denn nun gar nicht völlig und unbeschwert freuen? Kommt nicht jetzt der aufgehobene Zeigefinger, der uns die Freude trüben will? Nun, wenn wir das hier so empfinden, ich lese das dann noch einmal hier, am guten Tage sei guter Dinge und am bösen Tag bedenke, diesen, nämlich den bösen Tag, hat Gott geschaffen wie jenen, wie den guten Tag, damit der Mensch nicht wissen soll, was künftig ist. Also offensichtlich geht es nicht um ohne böse Tage. Ne? Wenn wir das allerdings so empfinden, dass hier doch wieder solch ein bitterer Tropfen hineinfällt, dann liegt das an uns, nicht aber an Salomo, der uns die Freude nicht gönnen würde. Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass Gott immer gute Absichten damit verfolgt, wenn er uns böse Tage verordnet. Sein Herz schlägt immer voller Liebe für uns. Zu den guten Absichten zählt auch, dass wir bedenken, dass sie eine ganz wichtige Funktion ausüben im Blick auf die guten Tage. Also, die bösen Tage sind immer verbunden mit einer liebevollen, guten Absicht Gottes. Und das wird auch hier deutlich. Ich lese noch einmal. Bedenke an diesen bösen Tagen und auch im Blick auf diese bösen Tage. Bedenke, diesen hat Gott geschaffen. Gott hat den Tag, den bösen Tag geschaffen, wie jenen, wie den guten Tag, damit der Mensch nicht wissen soll, was künftig ist. Gott hat also etwas damit vor. Und zwar eine gute Absicht hat Gott in seinem Herzen. Im Blick auf den bösen Tag. Worum geht's hier? Diese bösen Tage dienen sozusagen als Schutzzaun, sind also nicht dieser aufgehobene Zeigefinger, sondern sie dienen als Schutzzaun, der uns davor bewahrt, so in unserer guten Stimmung aufzugehen, dass wir meinen, es müsste immer so bleiben. Es müsste immer so schön weitergehen. Vielleicht kennen wir das auch aus unserem persönlichen Ergehen, dass wir manches Mal gedacht haben, ja, vielleicht hält es doch für immer, kommt das Böse nicht mehr, ja? Wir gehen leicht davon aus und wünschen es uns zumindest. Es könnte sich niemals ändern, der gute Tag müsste immer so bleiben. Und so könnte man in solchen Zeiten des Wohlseins die Abhängigkeit, das ist der Gedanke hier, die Abhängigkeit von Gott verlieren, das ist die Gefahr, in der wir in guten Tagen stehen. In dieser Abhängigkeit von unserem Herrn sollten aber nicht nur die bösen Tage gegeben sein, sondern auch in guten Tagen. Das ist ganz wichtig. Nicht nur Leid, sondern auch Freude sollten wir mit unserem Herrn teilen. Und genau das ist es, was der Prediger Salomo hier sagen will. Damit der Mensch nicht wissen soll, was künftig ist, das heißt, was ihm bevorsteht. Er soll also in diesen guten Tagen, über die er sich freuen darf und freuen soll, die Abhängigkeit vom Herrn nicht verlieren. Es könnte auch anders werden. Es könnte über Tag, über Nacht anders werden. Das sollten wir immer beherzigen. Es gibt nichts Bleibendes in dieser Welt und wir sollten in den guten Tagen genauso die Abhängigkeit vom Herrn suchen und bewahren wie in den bösen Tagen. Es klingt etwas befremdlich für uns, wie Luther es hier übersetzt hat, damit der Mensch nicht wissen soll, was künftig ist. Denn wir gehen ja immer davon aus, in unseren Wünschen, dass es so bleiben soll. Wir wollen die guten Tage gerne festhalten. Aber der böse Tag lehrt uns, es kann nicht immer so bleiben. Es bleibt doch nicht immer so. Und darum begleitet uns in den guten Tagen immer eine gewisse Unsicherheit. Und so bleiben wir in den guten Tagen abhängig von unserem Herrn. Das ist wichtig. Dazu dienen eben die bösen Tage, unter anderem auch. Sie sind sinnvoll, von Gott für uns verordnet. Es handelt sich also hier nicht um den moralischen Zeigefinger, sondern es handelt sich um einen weisen, pädagogisch sehr wertvollen Rat, den wir hier auf dieser Erde unbedingt nötig haben. Wir brauchen ihn. Und wenn wir klug sind, nehmen wir ihn uns zu Herzen. Im Himmel brauchen wir diesen Rat nicht mehr. Da gibt es Freude ohne Ende. Da brauchen wir diesen Schutzzaun nicht, von dem der Prediger hier spricht. Aber hier auf dieser Erde haben wir das nötig. Wir stehen aufgrund unserer Sündhaftigkeit immer in der Gefahr, die Abhängigkeit vom Herrn zu verlieren und gerade auch in guten Tagen. Das ist halt so. Das müssen wir uns selbst eingestehen. In bösen Tagen neigen wir dazu, in der Schwermut zu versinken und in guten Tagen neigen wir dazu, übermütig zu werden und unabhängig von unserem Herrn zu werden. Darum, so sagt Salomo hier, darum bedenke, denke nach darüber, wozu der böse Tag dienlich sein kann. Übrigens haben wir es in dem Predigerbüchlein am Ende, in Kapitel 11, auch mit einem solchen Schutzzaun zu tun, wenn auch in einem anderen Zusammenhang. Da heißt es in Kapitel 11, Vers 9, so freue dich, Jüngling, in deiner Jugend, geht es also um die jüngeren Leute, und lass dein Herz guter Dinge sein. In deinen jungen Tagen. So ein wunderbares Wort für junge Leute. Ne? Lass dein Herz guter Dinge sein in deinen jungen Tagen. Tu, was dein Herz gelüstet und deinen Augen gefällt. Freu dich an den guten Gaben Gottes, die er dir schenkt. Aber jetzt kommt dieser Schutzzaun. Ja? Aber wisse, dass dich Gott um das alles vor Gericht ziehen wird. Überschreite bitte nicht die Grenze hin zur Sünde, zur Gottlosigkeit, zur Unabhängigkeit von ihm. Wir fragen uns nun noch, wie können wir auch in angenehmen Zeiten in der Abhängigkeit von Gott bewahrt bleiben? Und dazu wollen wir jetzt noch einige entscheidende Dinge sagen. Unser Herr Jesus Christus, wir lesen das im Lukas-Evangelium, wir lesen das auch im Matthäus-Evangelium, unser Herr Jesus Christus hatte seine Jünger ausgesandt, um das Reich Gottes anzukündigen unter den Menschen und hatte sie mit Vollmacht ausgerüstet, auch die Kranken zu heilen. Und jetzt kommen sie zurück und berichten, was sie alles so Großes erlebt haben. Sie sind ganz voll davon, sind begeistert von dem, was sie da erfahren haben. Herr, auch die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen. Und der Herr Jesus geht auch zunächst darauf ein. Er sagt auch, warum das der Fall ist. Er hatte ihnen ja Vollmacht gegeben. Aber womit diese Vollmacht zusammenhing. Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. Das sind großartige Dinge, die die Jünger erlebt haben. Und nun fährt der Herr Jesus fort mit den Worten: Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Sollten sie sich nicht freuen über das, was sie da erlebt hatten? Große Dinge, gewaltige Dinge, die Gott getan hatte. Und sie waren daran beteiligt. Sollten sie sich nicht darüber freuen? Doch, sie durften sich darüber freuen. Aber sie sollten nicht aus den Augen verlieren, was die Hauptsache war. Und die Hauptsache war nicht das, was sie da erlebt haben, wofür sie dankbar sein durften und sich darüber freuen konnten. Nicht das war die Hauptsache. Dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind, dass ihr bei Gott bekannt seid und dass ihr Gemeinschaft mit ihm haben dürft, und zwar in dieser Zeit und in der Ewigkeit. Darüber freut euch, das ist die Hauptsache. Dass ihr Vergebung eurer Sünden habt, das ist die Hauptsache. Das ist ja das, was wir auch immer wieder einmal nötig haben, daran erinnert zu werden, was ist eigentlich die Hauptsache für dich? Worüber kannst du dich am meisten freuen? Was steht im Mittelpunkt? Freu dich über all das Gute, was Gott dir schenkt. Darüber haben wir gerade gesprochen. Am guten Tag sei guter Dinge. Aber was ist die Hauptsache für dich? Das zu bedenken, kann uns davor bewahren, die Abhängigkeit vom Herrn zu verlieren in guten Tagen. Was uns auch helfen kann, ist das, was der Apostel Paulus sagt im 1. Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 10. Dass wir zu all dem, was wir sehen, in dem, was Gott geschaffen hat und was uns angenehm ist und uns dankbare Herzen schenken kann, dass wir zu all dem eine gewisse Distanz bewahren, dass wir nicht so ganz in diesen irdischen Freuden aufgehen. Paulus drückt das so aus: Die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Denn das Wesen dieser Welt, nämlich in ihrer gegenwärtigen Form, vergeht. Das heißt, all diese Dinge, über die wir uns freuen dürfen, in der Schöpfung, in der Kreatur, alles, was dazu gehört, all das ist vergänglich. Es wird nicht bleiben. Es wird einfach nicht bleiben. Das Wesen dieser Welt vergeht. Darum geht in diesen Dingen nicht allzu sehr auf. Macht euch nicht total eins damit. Wir wollen also bedenken, die Freude, die uns unser himmlischer Vater an den guten Gaben in seiner Schöpfung schenkt, ist nicht von Dauer. Spätestens, wenn wir den Schauplatz dieser Erde verlassen, spätestens dann wird diese Freude einer anderen Freude Platz machen, nämlich der himmlischen Freude. Und da gibt es keine Schutzzäune mehr. Im Himmel gibt es das nicht mehr. Aber hier brauchen wir das noch, ja? Wir dürfen uns freuen, sagen es noch einmal, über alles, was Gott uns schenkt. Aber wir sollten darin nicht die Hauptsache sehen und nicht total darin aufgehen, sondern immer eine gewisse Distanz dazu bewahren. Ja, ist uns das denn möglich, ja? Ist uns das denn möglich, dass wir diese Distanz bewahren können? Schaffen wir das denn überhaupt, ja? Was sagt der Prediger dazu? Kapitel 2, Vers 24 und 25. Ist es nun nicht besser für den Menschen, dass er esse und trinke und seine Seele guter Dinge sei bei seinem Mühen? Doch dies sage ich auch, dass es von Gottes Hand kommt, ein Geschenk Gottes, eine guter Dinge sein kann in guten Tagen. Eine Gnade Gottes, wenn man fröhlich sein kann. Aber dann kommt's hier. Denn wer kann fröhlich essen und genießen ohne ihn? Wer kann sich an diesen irdischen Dingen erfreuen und sie genießen ohne ihn? Das heißt also, es ist ein Geschenk Gottes, wenn wir das vermögen, auch eine gewisse Distanz zu halten, und trotzdem uns über diese guten und schönen und angenehmen Dinge zu freuen. Und diese Gabe, dieses Geschenk Gottes, von dem der Prediger hier spricht, Diese Gabe, das wissen wir aus der Bibel, vom Evangelium her, ist uns in der Person unseres Herrn Jesus Christus geschenkt. Ist uns geschenkt in seinem Erlösungswerk. Woanders haben wir das nicht. Wie alles andere auch, was wichtig und richtig und gut ist und heilsam ist und Gott verherrlicht, das haben wir alles in Christus. Ein Ja-Vater, ein Einverstandensein mit seinen Wegen, das hast du doch nicht in dir selbst. Ich habe es nicht in mir selbst. Und ich denke, du hast es auch nicht in dir selbst. Wenn du dir selbst nichts vormachen willst, dann gibst du es zu vor Gott. Herr, ich habe dieses Ja nicht. Ich habe dieses Einverstandensein nicht mit deinen Wegen, wovon wir ja gesprochen haben in den vorhergehenden Versen. Aber ich habe es in Christus. Es wird mir zunächst mal zugerechnet. Christus hat in allen Dingen Ja, Vater, gesagt. Es wird mir zugerechnet. Und der Heilige Geist wirkt jetzt auch ein solches Ja im Namen Jesu in meinem Herzen. Und so auch im Blick auf diese Distanz, die wir haben, auf der einen Seite zu den Dingen dieser Welt und auf der anderen Seite die Freude und Dankbarkeit im Blick auf diese Dinge. Das haben wir nur vom Kreuz und von der Auferstehung Jesu her, von seinem Erlösungswerk her. Womit hängt das zusammen? Nun, in Christus Jesus sind wir grundsätzlich dieser Welt gestorben. Das ist nicht etwas, was jetzt geschieht, nicht etwas, was in Zukunft geschehen wird, wenn wir hier einmal die Augen schließen werden, sondern es ist etwas, was schon geschehen ist. Vor 2000 Jahren sind wir in der Person unseres Herrn Jesus, in unserem Stellvertreter dieser Welt gestorben, und zwar nicht nur der bösen Welt, sondern auch der schönen und guten Welt. Und haben Anteil an seinem Leben. Und in diesem seinem Leben können wir recht umgehen mit den Dingen in dieser Welt. Können wir uns an ihnen erfreuen, ohne in ihnen ganz und völlig aufzugehen. Das können wir nur als Gotteskinder, die wir vom Erlösungswerk Jesu her leben. Da haben wir eine ganz andere Beziehung zu den Dingen dieser Welt und auch zu den Menschen in dieser Welt. Besonders betrifft das auch immer wieder unsere engsten Angehörigen, ja? Ich habe manches Mal schon gesagt in der Gemeinde, es gibt nichts Schwierigeres, als für die Liebsten zu beten. Warum? Weil da diese natürliche Beziehung oft im Wege steht. Da geht es uns gar nicht um die Verherrlichung Gottes in erster Linie. Da geht es uns gar nicht darum, dass wir begreifen, dass es Gott will, dass es unseren Lieben gut geht und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Sondern dann gehen wir von unserem natürlichen Denken und Wünschen aus und versuchen nun Gott da mit hineinzubeziehen und sagen, ja Herr, du willst das ja auch. Nein, es geht umgekehrt. Er will das und er will das ganz allein, dass unsere Angehörigen errettet werden. Und dem schließen wir uns an im Glauben an Christus. Sind wir schon angeschlossen. Wir kriegen ein anderes Verhältnis zu den Menschen in unserer Umgebung, wie der Herr Jesus das gehabt hat, ne? Seinen Verwandten gegenüber. Und das Interessante ist, ihr Lieben, lasst mich das mal hinzufügen, das Interessante ist, dass sie alle zum Glauben kamen. Alle, die ihn zuvor abgelehnt haben aus seiner Verwandtschaft, kamen zum Glauben. Obwohl er sich zunächst von ihnen distanziert hat, in göttlicher Weise distanziert hat, und gesagt hat, diese sind meine Brüder, meinte die Gläubigen damit, seine Jünger, die den Willen des himmlischen Vaters tun. Er hat sich zunächst einmal distanziert von seinen leiblichen Verwandten. Und ich glaube, das war der Schlüssel dafür, deshalb hat er sie nicht weniger geliebt, er hat sie mit göttlicher Liebe geliebt. Und das war der Schlüssel dafür, dass sie dann alle zum Glauben kamen. Wir finden das in der Apostelgeschichte, Kapitel 1. Die waren alle versammelt da oben, zusammen mit den anderen. Die leiblichen Geschwister unseres Herrn Jesus. Das ist der Schlüssel. Da geht es nicht in erster Linie um uns, um unsere natürlichen Regungen und Verhältnisse, sondern da geht es um den Herrn, Da sind wir mitgekreuzigt und mit auferstanden und haben in diesem neuen Leben eine wundervolle neue Beziehung, ein neues Verhältnis zu den Dingen in dieser Welt und eben auch zu den Menschen in dieser Welt. Denkt einmal darüber nach. Das ist ganz entscheidend wichtig. Ganz entscheidend. Dann können wir auch in Zeiten, wo manche sich fragen, ja, ist denn überhaupt noch was Gutes zu erwarten für uns, ja, in dieser Welt? Wie es heißt hier in Vers 7, im vierten Psalm, viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen, ja? So spricht der Unglaube. Wer wird uns Gutes sehen lassen? Sagt der Unglaube. Und der Glaube betet, Herr, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes. Wenn wir nur dich haben, Herr, haben wir alles, was wir brauchen, ja? Wenn wir nur dich haben, lass leuchten dein Antlitz über uns. Du erfreust mein Herz, so sagt er. Wir denken an das Wort aus Psalm 73, wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde. Und das ist die Stellung, die wir brauchen und die wir haben von Christus her, vom Kreuz und Auferstehung her. Von daher können wir uns auch über alles andere freuen, aber nur von daher. Dann ist das die Hauptsache. Das ist Evangelium, das ist frohe Botschaft. Hat mit dem Leidenskreuz übrigens gar nichts zu tun zunächst einmal, ja? Mit den bösen Tagen. Mitgekreuzigt sein hat mit dem Leidenskreuz nichts zu tun. Das Leidenskreuz, das Jesus auf sich genommen hat, um uns zu erlösen. Und wir sind damit einbezogen in sein Sterben. Dieser Welt gestorben, der Sünde gestorben, dem Gesetz gestorben. Mit ihm auferstanden zu einem neuen Leben. Teilhaftig geworden seiner göttlichen Natur. Das ist Evangelium, ihr Lieben. Ne? Das ist kein Muss, du musst jetzt. Ne? Achtet einmal darauf, wie verkehrt das sein kann. Ja? Die einen hängen sich an die Dinge dieser Welt und wenn diese Dinge dann nicht mehr da sind, dann sind sie verzweifelt, total verzweifelt. Ja? Und die anderen, die ziehen sich zurück aus dieser Welt. Wir sprachen schon vom Klosterleben und meinen, sie müssten, um Distanz zu haben zu dieser Welt, sich von ihr völlig zurückziehen. Nur vom Evangelium ist das möglich, mitten in dieser Welt zu stehen, Christus die Hauptsache sein zu lassen, weil er die Hauptsache ist in seiner Gnade und sich dennoch an den Dingen dieser Welt zu erfreuen und damit recht umzugehen. Tja. Das ist nur vom Evangelium her möglich. Und von daher wollen wir es auch verstehen, dass hier der Prediger sagt und wollen das beherzigen auch, dieses Wort. Am guten Tage sei guter Dinge. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Ja, lieber Vater im Himmel, von Natur aus ist das alles gar nicht möglich bei uns. Aber du, Herr Jesus, hast uns mit hineingenommen in dein wunderbares Erlösungswerk. Wir haben in dir ein neues Leben und ein neues Verhältnis. Nicht nur zu dir selbst, Vater im Himmel, sondern auch zu den Dingen in dieser Welt, zu deinen guten Gaben, die wir genießen dürfen, ohne dass wir darin total aufgehen. Oder auf der anderen Seite sie verachten. In dir haben wir das alles, Herr Jesus. Wir freuen uns über dein Evangelium. Amen. Amen.